Heute ist Montag, der 8. Juni. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ja, wir sehen insbesondere im Tech-Sektor eine starke Gegenbewegung. Die Aktien von Corning profitieren von einem neuen Deal mit Amazon und die Bank of America gibt bei Arista Network, Cisco, Datadog und Nokia Vollgas. Die Kursziele hier werden angehoben. Auch die Ziele von Micron steigen bei Wells Fargo. Außerdem steht Apple mit der Entwicklerkonferenz im Fokus. Tim Cook, der CEO, wird um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit seine Rede halten. Ja, es wird eine sehr bewegte Handelswoche. Wir haben die Verbraucherpreise, die Erzeugerpreise, wir haben das Thema Iran und die USA, der Konflikt am Wochenende wieder aufgeflammt und gleichzeitig natürlich den Mega-Börsengang von SpaceX am Freitag. So, Happy Monday, Guys, zu einer Woche, die es wirklich in sich haben wird. Wir haben am Freitag den Börsengang von SpaceX. Wir haben die Verbraucher- und Erzeugerpreise. Wir haben die Ergebnisse von Oracle. Wir haben das Thema Iran immer noch in den Schlagzeilen. Öl heute Morgen jetzt 1% im Plus mit den Renditen im 10-jährigen Bereich. In der Spitze heute bei knapp unter 4,6%. Aber die Renditen laufen zurück. Der Ölpreis war heute auch schon mal deutlich fester. Donald Trump rudert in Sachen Iran mal wieder ein bisschen zurück. Der große Durchbruch, der möglicherweise an diesem Wochenende kommen sollte, ist nicht gekommen. Was dafür gekommen ist, sind erneute Raketenangriffe des Iran, wie auch auf den Iran. Das hat die Ölpreise dann nochmal übers Wochenende hochgetrieben. Aber, und das führt die Gewinnerliste heute nach wie vor oder wieder an, der SOX Semiconductor Index hat am Freitag 10% verloren und die meisten Momentumwerte, die in den letzten 12 Monaten extrem stark gelaufen sind, haben am Freitag im Schnitt über 10% verloren. Quantum Computing Werte, Raumfahrt Werte, unprofitable Unternehmen, das waren die Gewinner der letzten Wochen, die haben am meisten Schläge abbekommen und die sehen heute auch eine Erholung und vor allen Dingen haben wir mal wieder im AI-Sektor sehr viele positive Schlagzeilen. Bevor ich darauf eingehe, heute Morgen hat sich Morgan Stanley zu Wall Street nochmals zu Wort gemeldet und hier bleibt man ebenfalls insgesamt bullish. Man betont, dass das, was wir hier gesehen haben letzte Woche, ein gesunder Reset gewesen sei, nicht der Ende des Bullenmarktes. Das Haus bleibt also grundsätzlich konstruktiv, betont nochmals, man sieht sehr starkes Gewinnwachstum der Unternehmen und das weitet sich auch aus auf andere Sektoren des S&P 500. Gleichzeitig sieht man vor allen Dingen bei dem ISM der Industrie eine schrittweise Erholung, jetzt der höchste Stand seit 2022. Der Arbeitsmarkt am Freitag war auch robust, also insgesamt spricht das für eine Konjunktur, die nach wie vor widerstandsfähig ist und ein Gewinnwachstum der Unternehmen, das stabil bleibt. Und genau deshalb bleibt Morgan Stanley auch bei den Jahresendzielen im S&P von 8.000 Punkten. Was jetzt kurzfristig mit entscheidend ist, ist zum einen die Zinsvolatilität, also was passiert bei den Anleihemärkten. Das wird diese Woche natürlich besonders wichtig. Verbraucherpreise, Erzeugerpreise im Fokus. Wir haben abgesehen davon die Ölpreisentwicklung, der US-Dollar insgesamt und eine insgesamt auch nachlassende Liquidität. Das ist kurzfristig jetzt mit am wichtigsten. Man geht davon aus, dass die zyklischen Bereiche auch in den nächsten Wochen besonders gut laufen werden. Und zwar die zyklischen Bereiche außerhalb der überhitzten Halbleiter genannt werden hier. Einzelhandelswerte, Transportwerte und unter anderem auch die Regionalbanken. Morgan Stanley ist also insgesamt recht bullish, bleibt optimistisch und ansonsten haben wir auf breiter Front mal wieder steigende Kursziele. Vor allem die Bank of America gibt richtig Gas. Die Ziele für Arista Networks, für Cisco, für Datadog, für Nokia werden alle bei der Bank of America angehoben. Auch Micron auf den Empfehlungslisten bei Wells Fargo. Wir haben Oracle auf den Empfehlungslisten, die am Mittwoch nach dem Closing Zahlen melden werden. Ich gehe gleich auch nochmal auf diese Einschätzungen ein. Und abgesehen davon wird heute Abend Apple mit im Fokus stehen. Die globale Entwicklerkonferenz steht an und um 19 Uhr eurer Zeit wird noch CEO Tom Cook seine Rede halten. Das kann natürlich auch neue Impulse liefern dann letztendlich gesehen für die Märkte.
Werbung.
Tja, wenn man so viel unterwegs ist wie ich, lernt man an Flughäfen zwei Dinge ziemlich schnell. Erstens, Boardinggruppen, ja, das ist reine Theorie. Zweitens, ohne Internet bist du heute ungefähr so handlungsfähig wie ein Trader ohne Kursdaten. Ich lande in New York, Frankfurt oder Zürich, ja, irgendwo so zwischen Passkontrolle und dem Gepäckband folgt dann der erste Blick auf die aktuellen News und Kurse an der Wall Street. Und genau dann brauchst du eben Verbindung, nicht in 10 Minuten, nicht wenn endlich irgendein Café mit WLAN da ist, sondern jetzt. Roaming, well, das kann man machen, ist aber manchmal wie so eine Art Optionsschein mit eingebauter Überraschung. Du weißt erst später, wie teuer es wirklich war. Deshalb finde ich Saily spannend. Saily ist ein eSIM-Service von den Machern von NordVPN. Du lädst die App runter, wählst dein Datenpaket für dein Reiseziel aus und installierst die eSIM. Und wenn du dann ankommst, verbindet sich dein Handy eben automatisch mit dem lokalen Netz. Keine Jagd nach SIM-Karten am Flughafen, kein, wie heißt nochmal das WLAN-Passwort in der Hotellobby und vor allem keine bösen Roaming-Überraschungen. Saily bietet flexible Datenpakete für über 200 Reiseziele, von ein paar Gigabyte bis hin zu unbegrenztem Datenvolumen. Du weißt also vorher, was du zahlst. Punkt. Und was ich besonders mag, Saily ist nicht nur Datenvolumen. Die App hat auch Sicherheitsfunktionen, blockiert bösartige Webseiten, Online-Tracker und nervige Werbung. Das hilft nicht nur beim Schutz, sondern kann auch Datenvolumen sparen. Gerade weil ich viel reise, ständig online bin und oft nicht warten kann, bis irgendwo ein wackeliges WLAN auftaucht, ist das extrem praktisch. Also, wenn ihr vor eurer nächsten Reise nicht wieder in die Roaming-Falle laufen wollt, ladet euch die Saily-App runter und nutzt meinen Code Wall Street oder geht direkt zu saily.com/wallstreet. Damit bekommt ihr exklusiv 15% Rabatt auf euer erstes Saily eSIM Datenpaket. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Also im Fokus in dieser Woche ganz klar die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise, vor allen Dingen nachdem die Arbeitsmarktdaten für den Mai so stark ausgefallen sind und die Zahlen für den April nach oben revidiert wurden. Man geht in der Tat davon aus, dass die Verbraucherpreise bei der Gesamt- und Kernrate im Vergleich zum April weiter an Dynamik gewonnen haben und damit bleiben die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen mit im Fokus. Die US-Notenbank beginnt ansonsten jetzt auch die Schweigephase, die Blackout-Period oder Quiet-Period, vor der Notenbankentscheidung, die dann am 17. Juli getroffen wird. Und boy, Kevin Warsh, der neue Chef der Notenbank, ne, wird es da sicherlich nicht einfach haben. Er wandelt auf einen sehr schmalen Pfad, um letztendlich einerseits die Falken zufriedenzustellen und andererseits aber auch klarzumachen, dass eine Zinsanhebung, es sind mittlerweile fast 2 Zinsanhebungen eingepreist in diesem Jahr, dass das alles andere als gesetzt ist. Schmaler Pfad also letztendlich. So, und ich mache mal weiter mit dem Thema Geopolitik, auch wenn wir es vermutlich alle nicht mehr hören können. Aber es gab 2 Ereignisse am Wochenende, die in der Tat den Markt nervös machen. Einmal hat Israel eine Petrochemiefabrik im Iran angegriffen. Und die Sorge ist, dass jetzt der Iran im Gegenzug die Energieinfrastruktur im Nahen Osten insgesamt angreifen wird. Und die Houthis haben gewarnt, dass sie Schiffe im Roten Meer, die in Verbindung stehen mit Israel, blockieren könnten. Damit werden Angebotsengpässe möglicherweise also nochmals verschärft. Ne? Es liegt also alles nicht nur in den Händen der Vereinigten Staaten. Es ist sehr wichtig, dass Israel hier auch eingefangen wird. Die Lage sieht aktuell nicht wirklich besonders beruhigend aus. Und das liest man heute Morgen auch. Bloomberg betont, USA und Iran scheinen keine großen Fortschritte zu machen, um eine Einigung zur Beendigung des Krieges zu erreichen. Gleichzeitig lesen wir in der New York Times, Washington hat zunehmend Bedenken über die Ausspionierungen Israels zwischen dem Weißen Haus und dem Iran. Also anscheinend lauscht hier Israel verstärkt mit im Verhandlungsprozess. So also die New York Times. Und auch Reuters geht nochmals darauf ein, erneute Angriffe am Wochenende, erstmals jetzt auch so intensiv. Und wie gesagt, die Houthis im Jemen mahnen vor einer Schließung des Roten Meeres. Also alles nicht gerade erfreuliche geopolitische Entwicklungen. Ne? So, jetzt kommen wir aber gleich mal zu den Ergebnissen. Wir haben heute nicht so viele wichtige Ergebnisse. Einmal Wix.com, da, ich meine, so ein Wix aber auch, ich kann es mir nicht verkneifen, aber die Aktie ist heute Morgen 11% im Minus. Es wurde ja bereits gemunkelt, dass man 20% der Belegschaft entlassen wird. Das ist jetzt bestätigt worden, 1000 Leute müssen gehen, aber das Unternehmen warnt ebenfalls, dass die Buchungslage und die Umsätze die bisherigen Erwartungen nicht erreichen werden. Man sieht eine stärkere Abkühlung, als man letztendlich erwartet hatte. Natürlich kein besonders gutes Omen für ein Unternehmen, das besonders stark auch durch AI mit getroffen wird. Die Aktie ist also dementsprechend schwach und wenigstens wurden die erwarteten Cashflow-Erwartungen angehoben, aber insgesamt kein gutes Omen also hier für Wix. Campbell Soup, ganz anderes Segment, Suppenhersteller, 2% im Plus heute Morgen. Da lag das Ergebnis leicht über den Erwartungen des Marktes. Und das, obwohl der organische Umsatz stärker gesunken ist, als man letztendlich erwartet hatte. Und auch wenn die Aktie jetzt heute einen leichten Bounce sieht, insgesamt sieht man bei den Quartalszahlen vor allem, wie schwierig das Umfeld für Campbell's insgesamt bleibt. Das organische Umsatzwachstum verfehlt, beziehungsweise sind die organischen Umsätze um 4% gesunken. Wir sehen im Bereich Essen und Getränke stärkere Rückgänge als erwartet. Im Bereich der Snacks auch ein Minus von 4%. Das war aber etwas besser, als man erwartet hatte. Und die Margen stehen unter Druck. Also da gibt es also letztendlich gesehen keinen großen Grund der Freude. Und ich bin sehr gespannt, ob diese Mini-Erholung, die wir heute sehen, letztendlich gehalten werden kann. Kommen wir gleich mal zu dem, was tatsächlich den Markt bewegt und bewegen wird in dieser Woche. Wir haben, gehen wir mal durch den Wirtschaftskalender durch. Dienstag die Erzeugerpreise, am Mittwochabend die Verbraucherpreise, Donnerstag nochmal am Mittwochmorgen die Verbraucherpreise meiner Zeit, Donnerstagmorgen dann die Erzeugerpreise. Die EZB dürfte am Donnerstag die Zinsen anheben. Also ich muss sagen, ich habe wenig Verständnis dafür, wenn man bedenkt, wie schwach die Wirtschaft der Euro-Länder insgesamt performt. Und Angebotsengpässe können durch Zinsanhebungen nicht gemanagt werden. Wie dem auch sei, der Markt geht davon aus, dass die EZB am Donnerstag die Zinsen anheben wird. Wir haben am Mittwochabend die Zahlen von Oracle, die besonders wichtig sein werden. Und dann natürlich den Börsengang von SpaceX am Freitag. Am 11. findet das Pricing statt und je nachdem, wie erfolgreich dieser Börsengang dann verläuft, ist das natürlich auch ein wichtiger Stimmungsbarometer für den Tech-Sektor insgesamt. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch mitbekommen habt, aber nachdem Google diese Mega-Kapitalerhöhung gemacht hat mit $85 Milliarden und jetzt SpaceX um die Ecke kommt mit $75 Milliarden an Aktien, die platziert werden müssen, hatte die Financial Times am Freitagnachmittag berichtet, dass Meta nun auch in Erwägung zieht, aber $1 Milliarden an neuen Aktien auszugeben, um die Bilanz zu steigern, um mehr Feuerpower zu bekommen zum Ausbau der AI-Infrastruktur. Und da kommt Unmengen an Kapital auf die Märkte. Ich bin sehr gespannt, ob Meta diese Nachricht letztendlich gesehen heute auch mit einfangen wird. Ne? Also eine Riesenschwemme an Börsengänge, die hier letztendlich gesehen und Kapitalerhöhungen, die letztendlich hier auf uns zukommt. Wir hören von Reuters, dass der Börsengang von SpaceX etwa zweifach überzeichnet sei. Das ist nur moderat erfolgreich, wenn man sich das Profil des Unternehmens mal anschaut und wie viel Publicity das Unternehmen jetzt im Zuge des Börsengangs auch hatte. Zweifach überzeichnet, immerhin, aber trotzdem jetzt nicht unbedingt der Burner. Das zeigt natürlich auch, wie unfassbar groß das Volumen ist an Aktien, die hier platziert werden. Aber nochmal zum Vergleich. Google weitet die Kapitalerhöhung aus. Die Aktie war dann auch noch im Plus nach zwei schwächeren Handelstagen. Am Freitag schloss die Aktie sogar im Plus. Und jetzt kommt SpaceX zweifach überzeichnet, wenn das stimmen sollte, von Reuters. Und das Anlegermagazin Barron's betont einmal mehr, dass die Bewertung von SpaceX einfach zu hoch ist. Eine Bewertung von eine Billion wäre wesentlich realistischer als eine Bewertung von fast 2 Billionen Dollar. Es gab zumindest eine gute Nachricht. Google und SpaceX haben einen Deal am Freitag bekannt gegeben, also nicht heute, aber am Freitag gewesen. Und zwar wird Google SpaceX über einige Jahre hinweg jährlich 920 Millionen Dollar an SpaceX zahlen, von Oktober 26 bis Juni 29, um die XAI-Infrastruktur nutzen zu können. Ne? Das kann man übrigens auch kritisch sehen, ne? Denn wenn diese Infrastruktur überwiegend jetzt quasi vermietet wird quasi und nicht für den eigenen Betrieb, hat sich hier eventuell die Strategie von XAI ein Stück weit geändert? Das ist zumindest eine Frage, die hier letztendlich gesehen jetzt zunehmend diskutiert wird. Ja, OpenAI steht heute Morgen auch mit in den Schlagzeilen. Und zwar berichtet CNBC, dass man darüber nachdenkt, eine bestimmte Anzahl an Aktien an die US-Regierung quasi zu spenden. Ne, also ich meine, der Einstieg von, und das wurde von Donald Trump eingefädelt in Intel, hat sich ja für den Staat sehr gut gerechnet. Und wir hatten letzte Woche schon die Spekulationen, dass der Staat überlegt, bei den großen AI-Anbietern mit einzusteigen. OpenAI scheint also darüber nachzudenken, Aktienanteile quasi zu spenden, ja. Obwohl das Thema natürlich extrem umstritten ist, damit rückt natürlich OpenAI sehr stark auch an den Staat, an die Vereinigten Staaten, wird das Modell auf globaler Ebene nicht letztendlich gesehen sogar eher einschränken, ja, was Kundenpotenzial betrifft. Ne? Aber steht heute, wie gesagt, mit in den Schlagzeilen.
Werbung.
Ja, an der Wall Street wird jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ne? Heute KI rettet die Welt. Morgen Inflation lässt die Welt dann wieder zittern und spätestens übermorgen heißt es dann, naja, alles halb so wild. Die Schlagzeilen wechseln im Stundentakt. Aber genau deshalb brauchst du an der Börse vor allem eines, einen klaren Prozess und kühlen Kopf. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von DJE Kapital und dem FMM-Fonds so spannend. Der FMM-Fonds wurde 1987 aufgelegt, mitten im Börsencrash. Ja, kein Timing, das man sich freiwillig aussucht. Aber genau daraus ist auch die DNA entstanden. Risiken ernst nehmen, flexibel bleiben und nicht zu blind jedem Trend hinterherrennen. Und das unterscheidet den FMM-Fonds bis heute von vielen klassischen Fonds. Dort wird nicht einfach ein Index hübsch verpackt nachgebaut. Der Ansatz ist aktiv antizyklisch und basiert auf klaren Überzeugungen. Die Grundlage dafür ist die sogenannte FMM-Methode. Fundamental, monetär und markttechnisch. F steht für fundamental, also die Analyse von Unternehmen, Branchen und Volkswirtschaften. Das erste M steht für monetär, Zinsen, Inflation, Liquidität und Geldmengen. Und das zweite M steht für markttechnisch, also Marktstimmung, Trends und Momentum. Interessant finde ich auch den klaren Fokus auf Europa und die bewusste Auswahl einzelner Unternehmen, statt einfach nur den großen US-Indizes hinterherzulaufen, wie so eine nette Entenfamilie im schönen Central Park. Erfolgreiche Geldanlage besteht eben nicht nur aus Excel-Tabellen oder einem guten Bauchgefühl. Pro Jahr führt das unabhängige Research-Team von DJE mehr als 500 Unternehmensgespräche. Das ist echte Marktarbeit. Das ist nicht Kaffeesatzleserei. Ja, und wenn du mehr über die FMM-Fonds und den Investmentansatz von DJE Kapital erfahren möchtest, alle Infos findest du auf dje.de/fmm. So, wir haben ansonsten ja mal wieder einen Senkrechtstarter. Marvell Technology war am Freitag schwach, startet heute ordentlich durch, denn Marvell und Flextronics werden im S&P 500 Pool Corp und Campbell's ersetzen, und zwar ab dem 22. Juni. Bedeutet, die Indexfonds werden dementsprechend stark bei Marvell zugreifen müssen. Und ich meine, wir haben Donald Trump empfiehlt immer wieder mal Aktien zum Kauf. Jensen Huang von Nvidia sagte unlängst, Marvell habe das Potenzial, in den 1-Billion-Dollar Market Cap Club aufzusteigen. Das hat Marvell dann durch die Decke getrieben. Und heute sagt also Jensen Huang, Huang, das schreibt Bloomberg, dass der jüngste Abverkauf der Tech-Aktien eine Einstiegsgelegenheit sei. Also ihr habt es auch die nächste Kaufempfehlung von Jensen Huang selber. Gleichzeitig gibt Nvidia eine Multijahreskooperation mit SK Hynix bekannt, um die nächste Generation Memory zu entwickeln. Ne? Also sehr viele AI-Meldungen in dem Zusammenhang. Und deshalb schwinge ich jetzt mal rüber zu den vielen Kaufempfehlungen, die wir hier heute Morgen habe, bevor ich dann wieder auf die restlichen Unternehmensmeldungen mit eingehe. Wir haben also heute Morgen sehr viele Empfehlungen, vor allen Dingen von der Bank of America. Das hängt damit zusammen, dass die Bank of America in San Francisco die Global Technology Konferenz hatte und danach jetzt wesentlich mehr Gas gibt bei den Kurszielen. Für Arista Network steigt das Kursziel auf 200 mit einer Kaufempfehlung. Bei Extreme Network steigen auch die Kursziele. Bei Cisco steigen die Kursziele jetzt auf $150. Auch da bleibt man bei einer Kaufempfehlung. Datadog, da hat man den Finanzvorstand David Obstler dort gehabt. Ne? Der Herr Obstler, ne? Wow, die Tassen, jawohl. Da sind hohe Prozente garantiert und dementsprechend steigt das Kursziel jetzt für Datadog auf $280. Man betont bei der Bank of America, dass das Unternehmen sehr gut positioniert sei, um von der explodierenden AI-Nachfrage zu profitieren. Man sei auch wettbewerbsmäßig sehr gut positioniert mit einem Multiproduktangebot und wie gesagt sehr starken Nachfragetrends. So, wir haben ansonsten Wells Fargo zu Micron auch sehr bullisch. Da steigen jetzt die Kursziele. Ich meine, wie gesagt, also es gibt so Kursziele, da steigen mir immer die Tränen in die Augen. Der Analyst hatte also alle Ewigkeit ein Kursziel von $550. Right? Und dann steht der Mann jetzt am Montag auf und sagt, naja, $550, die Aktie ist jetzt bei 944, dahin wird sie wohl nicht mehr sinken. Also warum lassen uns das Kursziel doch einfach verdoppeln? Jetzt wird das Kursziel von 550 auf 1220 angehoben und man bleibt bei einer Kaufempfehlung, ne? Allein das schon. Also bei 940 ist die Aktie, sehr war auch schwach natürlich am Freitag. Vorher lag das Kursziel halb so hoch wie quasi die Aktie und jetzt war aber schon mit einer Kaufempfehlung, also ich meine, man muss wirklich nicht alles verstehen an der Wall Street, man habe jetzt mehr Zuversicht, was die Dauerhaftigkeit des Angebotsengpasses im Memory-Bereich betrifft, Microns Execution, also wie man das Geschäft umsetzt, sei auch mehr Vertrauen und so. Und deshalb, wie gesagt, wird das Kursziel jetzt mal locker mehr als verdoppelt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Oracle wird diese Woche auch sehr stark im Fokus stehen. Mittwochabend werden die Ergebnisse gemeldet. Oppenheimer, $275 Kursziel, outperform die Top-Aktie für 2026, so die Analysten dort. Und man geht davon aus, dass die Ergebnisse für das abgelaufene vierte Quartal, das saisonal übrigens meistens eine der stärkeren Quartale für Oracle ist, die Ergebnisse dürften letztendlich gesehen die Erwartungen des Marktes schlagen. Die Erwartungen sollen hier also übertroffen werden. Starke Saisonalität wird hervorgehoben und Superior EPS Compounder, also in anderen Worten, wenn man sich die CapEx-Ausgaben der Kunden von Oracle anschaut, spricht das auch dafür, dass die Nachfrage ausgesprochen stark bleibt. So, und Nokia bei der Bank of America, und mein Nokia war ja auch so ein Senkrechtstarter in den letzten Monaten, ist heute Morgen jetzt 1% im Plus bei 14,55. Die Aktie wird zum Kauf empfohlen, auch bei der Bank of America mit einem Kursziel von 14,40 €. Die Aktie ist, wie gesagt, bei $14,50 und man bleibt bei einer Kaufempfehlung. Man hat mit dem Chef des Investor Relations, David Mulholland, auf der Global Technology Konferenz in San Francisco gesprochen. Man hat da eine Präsentation mit denen zusammen gehabt und ist also der Meinung, dass Nokia sehr gut positioniert sei, um im Bereich Data Center profitieren zu können und auch in Sachen Optical Transport positionieren zu können. Die Aktie ist auch im Plus. Corning übrigens auch sehr stark im Plus, weil man einen Amazon-Deal bekannt gegeben hat. Man wird im Glasfaser-Bereich mit den Amazon Data Center versorgen. Multimilliarden-Deal und dementsprechend dementsprechend donnert heute Morgen Corning auch mit nach oben. Also und damit seht ihr, dass nach wie vor die Story an der Wall Street sehr Tech und AI getrieben ist. So, jetzt last but not least nochmal zu den Standardwerten. Boeing plant also die Produktion der 737 MAX auszuweiten auf monatlich 70 Flugzeuge, die höchste Produktionsrate in der Geschichte des Unternehmens. Die Aktien von Boeing sind heute Morgen 0,8% im Plus und insgesamt laut Reuters die globale Flugzeugindustrie, also die die Airlines gehen davon aus, dass man in diesem Jahr einen Gewinn von 23 Milliarden Dollar ausweisen wird. Das klingt gut, aber vor Ausbruch des Iran-Kriegs hatte man mit 41 Milliarden Dollar gerechnet. Also das ist deutlich weniger als die bisherigen Erwartungen. Und das ist halb so hoch wie die Gewinne des letzten Jahres. Also die globalen Fluggesellschaften hatten im letzten Jahr einen Gewinn von 45 Milliarden und in diesem Jahr vermutlich nur noch 23 Milliarden Dollar. Und der British Airways mahnt, die Preise für Flugreisen müssen weiter steigen in Anbetracht der hohen Treibstoffkosten. So, damit bin ich dann auch mal durch. Wird eine spannende Woche. Wie gesagt, schön entspannt am Wochenende, waren mal am Strand auf LBI, sehr schöne Strände dort. Und war Freitagabend auch beim Governor's Ball auf Konzert Lord. Mega Konzert, was die Frau da abgeliefert hat, wirklich erste Klasse, hatte richtig Spaß gemacht und jetzt mit viel Energie in die neue Handelswoche. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Handelswoche. Wir sehen uns heute Abend wieder bei der Closing Bell. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.